Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen.
Hi, mein Lieber.
Hi, Thomas.
Endlich haben wir beide unsere Anonymität gefunden. Klasse.
Hey, super. Ich hätte dich gar nicht erkannt. An der Stimme, aber optisch überhaupt nicht.
Die Stimme ist halt auch ein personenbezogenes Datum, wie man jetzt hier unschwer erkennen kann. Also für die nur Zuhörer, wir tragen jetzt gerade unsere Balkenbrillen und sind natürlich jetzt optisch überhaupt nicht mehr zu erkennen, geschweige denn voneinander
unterwegs
zu unterscheiden.
Total anonym.
Ja, absolut.
Sehr gut.
Aber ja, jetzt
voll
ehrlich,
im Thema schon.
Das Anonym funktioniert in beide Richtungen. Ich bin ja Brillenträger und ich gucke zwar auf meinen Teleprompter, aber ich sehe irgendwie gar nichts. Ich zieh's jetzt wieder aus und meine normale Brille an.
Okay, ich hab das letzte Mal ja schon durchgezogen. Und ich glaube, es reicht. Also, immer wieder mal kann man das machen. Ja. Gerne geschehen. Ich hoffe, kannst du es auch mal verwenden, außerhalb vom Podcast.
Habe ich auch schon gemacht. Die liegt hier auf meinem Schreibtisch und die habe ich in manchen Kundenvideokonferenzen einfach mal zwischendurch angezogen, was zur allgemeinen Erheiterung beigetragen hat. Also das so im Sinne von, ja, es kann ja wieder nur vom Datenschützer kommen.
Ja, genau.
Aber einige haben sich auch schon eine gewünscht.
Ja, müssen wir mal überlegen, ob wir da so eine Massenbestellung mal anfragen.
Gut, dann müssen wir einen LinkedIn-Beitrag machen, wo wir irgendwie 10 Stück von den Dingern verlosen.
Ja. Ja. Für Abonnenten.
Für Abonnenten? Das wäre natürlich eine Idee. Ja, genau. Also, das nehmen wir mit und schlagen das nächste Mal vor, was man machen muss, um da ranzukommen. Und wir müssen natürlich auch die schon abonniert haben, auch irgendwie damit reinbekommen, sonst wäre es ja unfair.
Das stimmt. Ja, da überlegen wir uns noch was. So, wie geht's dir denn?
Ja, vor Weihnachten ist relativ viel los. Der Stapel auf meinem Schreibtisch oder die Stapel, die werden jetzt gerade nicht kleiner, sondern eher wieder größer. Wird eine kleine Herausforderung. Aber es gibt spannende Themen dabei. Eins davon habe ich mitgebracht, aber du sicherlich
auch. Ja, schieß
los. Soll ich direkt loslegen?
Okay. Ja, mach.
Ich hatte diese Woche wieder mal Start-up-Sprechstunde. Zungenbrecher.
Aha.
Ich biete Startups eine kostenfreie Erstberatung an. Und in dem Fall war es eher so umgekehrt. Das Startup hat mich gesehen und angesprochen und wir haben uns einfach mal darüber unterhalten, was denn da jetzt für Themen im Datenschutz anstehen. Und dabei ist mir nochmal bewusst geworden, wieder mal, dass gerade Startups, aber auch so Neugründer, wenn du als Berater alleine unterwegs bist, immer wieder die Frage aufkommt, was muss ich denn im Datenschutz beachten? Und die zweite Frage ist dann, oh scheiße, ist das viel? Ich bin doch nur so ein kleiner Laden oder ich fange doch gerade erst an. Muss ich das jetzt alles machen und womit fange ich denn an? Und das, womit fange ich an? Darüber würde ich gerne einfach mal meine Sichtweise präsentieren.
Ja, lustig, dass du es erzählst. War nicht mein Thema heute, keine Angst. Aber ich habe gerade vorher eine E-Mail beantwortet zu einem Interessentengespräch, potenziell Neukundengespräch, das ich vor, weiß ich gar nicht, über eine Woche geführt habe. Da ging es genau um das gleiche Thema. Ja, erzähl mal, was du da so mitgebracht hast.
Der erste wichtige Hinweis jetzt auch hier an dieser Stelle muss natürlich sein, die gesetzlichen Anforderungen gelten vollständig und von Anfang an. Das heißt, aus gesetzlicher Sicht ist es keine Option zu sagen, ich lasse irgendetwas weg oder ja, könnte sicherlich auch ableiten, dass es wichtigere und weniger wichtige Dinge gibt. Aber wenn das dann zum Weglassen führt, ist man auch in dem Bereich, wenn man da erwischt wird, kann es halt Ärger geben. Trotzdem ist es eine praxisrelevante Frage, womit ich anfange. Und ich habe eigentlich 3 Aspekte, die dabei helfen, das Ganze so ein bisschen zu sortieren. Für mich ist allein aus Organisations-, aus Unternehmensrisikosicht wichtig. Und da kommt immer die Empfehlung, man sollte mit dem anfangen, was man von außen sieht. Ganz einfacher Hintergrund, da ist das Entdeckungsrisiko natürlich viel größer.
Naja, wenn ich da was schon mal jeder sehen kann.
Ja,
was jeder sehen kann.
Meine Kunden werden zunehmend sensibel, was Datenschutz angeht. Wenn die dann auf meine Webseite gehen und kriegen dann schon im Zweifelsfall, wenn sie aufmerksame Webseitenleser sind, Google Analytics ohne Einwilligung um die Ohren geschlagen, dann wirft das nicht notwendigerweise ein gutes Bild auf meine Beratungsleistung. Mhm. Auf meine sowieso nicht, aber auch die von jemand anderen. Das heißt, Es geht um die Webseite vernünftig zu gestalten. Das heißt aber auch, dass ich vielleicht mir überlege, dass ich am Anfang auf meiner Webseite mit irgendwelchen raffinierten Marketing-Tools vielleicht ein bisschen Abstinenz übe und mich zurückhalte. Ich muss ja vielleicht jetzt nicht mit der ganzen Breitseite alles abfeuern. Vor allen Dingen auch die Dinge, die mir Arbeit machen, die kompliziert sind, die ich nicht verstehe, vielleicht erstmal smooth anfangen. Außensicht bedeutet aber auch, dass ich die Menschen, die mit mir oder für mich arbeiten, dass ich da auch ein bisschen darauf achte, dass sie ein gleiches datenschutzkonformes Bild präsentieren. Also wenn ich dann zu zweit, zu dritt bin oder vielleicht schon als Startup erste Mitarbeitende habe, dann sollte ich da in Sachen Mitarbeitende meine Hausaufgaben auch gemacht haben. Das ist auch ein Außenthema.
Von Anfang an die richtige Kultur etablieren.
Ja, genau, das muss Thema sein, die sollten mal zu einer Schulung gegangen sein, da gibt's auch für Startups viele günstige Möglichkeiten. Beim Startup hast du ja immer die Frage, lass ich's weg, mach ich's selber oder habe ich so viel Kohle, dass ich mir das leisten kann, dass das von außen beigetragen wird. Und für irgendeinen dieser Wege muss ich mich entscheiden.
Hat nicht die Berliner Datenschutzbeauftragte mal speziell für Startups auch eine Beratungsecke auf der Webseite eingerichtet, also auch für Anfragen, für, ich weiß nicht mehr genau, ob es jetzt online oder im Präsenz Termine war. Also irgendwie gab es da mal was. Fand ich eigentlich eine ganz gute Initiative.
Also ich bin in Berlin nicht so viel unterwegs, aber ich gucke mir es an. Wenn ich es finde, verlinke ich es auf jeden Fall in den Shownotes. Also außenwirksam Themen, nach außen sichtbare Themen, finde ich, gehört auf die Prio-Liste ganz nach oben. Der zweite Punkt, den ich für wichtig halte, ist, in meiner Produkt-, aber auch Unternehmensarchitektur werde ich irgendwann Entscheidungen treffen. Man könnte auch Struktur sagen. Ich werde irgendwann Entscheidungen treffen, mich in einer bestimmten Art und Weise auszurichten. Also bei Produkten, gerade wenn es technische Produkte sind, treffe ich Architekturentscheidungen. Aber auch wie ich meine Arbeitsabläufe gestalte, wenn ich sage, ich möchte jetzt ein raffiniertes Marketing einsetzen, so klassische Sales Funnel, lernt man irgendwie auf YouTube, LinkedIn und bei jedem Marketingberater ist das so eines der ersten Themen. Aber dann fange ich an, mir meinen Prozess zu überlegen, wie komme ich an Daten, wie beriesel ich die mit Werbung, wie mache ich meine Produkte attraktiv. Also solche strukturellen Entscheidungen, die ich dann treffe, da sollte ich möglichst frühzeitig auch einen Blick auf den Datenschutz werfen. Sonst werde ich relativ schnell das Pech haben, dass ich Entscheidungen treffe, die mir Probleme im Datenschutz machen. Und dann bedeutet das hinterher, ich muss die Sachen nochmal machen. Oder am besten sieht auch jeder, dass ich strukturell hier falsch arbeite. Und dann hat das Auswirkungen auf meinen Erfolg. Möglicherweise. Das kostet einfach Geld, wenn ich dabei erwischt werde und habe dann die ersten drei Abmahnungen in der Kasse. Und wenn die dann jedes Mal 400 Euro kosten und ich habe noch 25.000 Euro Startkapital in meiner GmbH, dann tun diese 1.200 Euro auf jeden Fall schon mal weh.
Ja, also kostet im Prinzip viel Zeit und viel Geld dann auch, also das dann nochmal zu machen.
Also ja,
Prozesse
oder
nochmal aufzusetzen. Ja, oder aber wir gehen jetzt mal vom Positiven aus, dass jemand dann, wenn er feststellt, oh, das haben wir falsch gemacht, wir machen es jetzt dann richtig. Wenn sich was etabliert hat, meine Erfahrung, ob jetzt Startup oder nicht, ist völlig egal. Wenn sich was etabliert hat, ist es immer schwieriger, es zu ändern, als es von vornherein dann in dem Fall jetzt gleich richtig zu machen.
Ja, absolut. Mein dritter Punkt ist, den ich mitgebracht habe, ich könnte noch länger reden, aber ich wollte es auf diese drei beschränken. Ein Fehler, der hinterher wehtut, wenn man ihn beseitigen möchte, der mir jetzt schon ganz oft begegnet ist, gerade bei Startups, die, ich sag mal, sehr technisch unterwegs sind. Das heißt nicht unbedingt, dass das Produkt technisch sein muss, aber spätestens, wenn ich als Solo-Selbstständige mich dann so ein bisschen beraten lasse und dann kommt dann eben wieder so ein Marketingberater und baut mir dann irgendwelche Sales-Funnel mit Automatisierungstools und CRM-Systemen. Immer dann, wenn ich auf externe Werkzeuge zurückgreife, also gerade irgendwelche Cloud-Anwendungen oder so. Ja, es gibt schöne, bunte, hippe Tools aus fernen Ländern, insbesondere aus dem angloamerikanischen Bereich, sprich USA. Und ja, die haben auch ihre Daseinsberechtigung, weil die sind teilweise echt cool. Aber wenn ich mich in meiner Anfangsphase entscheide, genau diese Tools zu verwenden, dann habe ich mir den schwereren Weg ausgesucht, was die Gestaltung des Datenschutzes angeht. Wenn ich so ein bisschen mehr mich in Europa umschaue, in Europa bleibe, gerne natürlich auch in Deutschland, aber es muss nicht Deutschland sein. Europa reicht völlig. Dann fallen einfach datenschutzseitig eine ganze Reihe von Herausforderungen und Pflichten weg, die ich beachten muss. Und es macht es einfach wesentlich einfacher. Das heißt, ich kann ja meinem Berater, der mich im Marketing berät, auch sagen, hey, finde ich total cool, aber hier Automatisierung, schlag mir doch mal bitte ein Tool vor, wo ich in Europa bleibe. Das gibt es auch. Wenn dein Berater dir das nicht beantworten kann, dann ist er vielleicht auch nicht der geeignete Berater. Aber die Antworten gibt es dafür.
Ich würde an der Stelle gerne noch anfügen, weil, also ja, das stimmt natürlich alles, was du sagst, kommt kein Aber. Zusätzlich dazu, dann ist es ja auch oft eine wirtschaftliche Betrachtung. Das heißt, ja, das ist ja viel günstiger bei den, nein, nicht Amerikanern, ja. Das kostet ja die Hälfte oder wie auch immer. Verständliche Betrachtung oder Abwägung aus meiner Sicht. Aber das ist eine kurze Rechnung, weil nimmt man jetzt so Leute wie dich und mich, die dann das noch irgendwie, naja, gerade rücken müssen oder dabei helfen sollen, wie man es denn jetzt richtig macht und eben in die Prozesse reinschauen und da noch was verändern, da noch ein, weiß nicht, Datenschutzhinweise erstellen, Einwilligungen einholen, was auch immer. Ja, das macht viel, viel Arbeit und kostet natürlich auch Geld. Also nicht nur das Geld, das eben Leute wie du und ich bekommen, sondern auch, was dann wieder irgendjemand, also irgendein Designer dann noch Anpassungen machen muss, irgendeinen Button noch verschieben oder erstellen und solche Sachen. Also das sollte man, glaube ich, dann bei dieser, wenn man den Preis betrachtet, dann auch irgendwie mit einkalkulieren, sofern man das überhaupt einkalkulieren kann.
Ja, definitiv. Diese drei Punkte, die ich genannt habe, wie gesagt, die Liste ist noch länger. Ich würde gerne auch mal ganz offen darüber sprechen, welche Sachen würde ich denn ganz weit nach hinten schieben. Als Beratermeinung ist das natürlich schwierig. Aber ich habe ja vorher schon gesagt, Pflicht, verpflichten ist das alles.
Risikobasierter Ansatz.
Ja,
aber anders halt jetzt.
Genau, also muss ich unbedingt ein vollständiges, nach Artikel 30 umfassendes Verarbeitungsverzeichnis am ersten Tag meiner Selbstständigkeit haben? Also ganz ehrlich, nein. Ich sage mal, ich sollte schon irgendwo mal einen Zettel haben oder ein digitales Dokument, wo ich mal in Stichpunkten aufgeschrieben habe, welche Daten von Menschen ich jetzt hier in meiner Organisation habe. Gerade so im Marketing- und Kundenbereich wird das sich hauptsächlich tummeln, damit ich mich dann auch hier bei diesen anderen Aufgaben ein bisschen entlanghangeln kann. Aber ich brauche nicht meiner Meinung nach als allererstes dieses riesige Verarbeitungsverzeichnis. Also vor allen Dingen nicht in der Ausgiebigkeit, wie das auch vom Gesetz her verlangt wird.
Ich glaube, dieses Vollständige,
ja,
das ist der Punkt.
Ja, also ich will auch nicht sagen gar nicht, aber eben einfacher, mal einfach nur aufzählen, was habe ich für Daten, was mache ich damit, das würde mir am Anfang tatsächlich auch schon ausreichen.
Ja, welche Daten du von wem, zu welchem Zweck, für wie lange verarbeitest, reicht schon mal als grobes Gerüst. Und dann kommt schon noch nach und nach was dazu. Also das ist aber auch, wenn man dann da drin steckt, dann sieht man immer ein bisschen mehr links und rechts und das fällt einem halt dann auf. Das finde ich eigentlich bei aller oder bei allem im Moment Bürokratie-Bashing, zu dem das dann irgendwie auch oft zählt, meiner Meinung nach ungerechtfertigt, aber okay, ist es ein gutes Tool, also das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, um eben die Datenflüsse kennenzulernen, festzustellen, wo gehen welche Daten hin, von wem, wo habe ich die, was mache ich damit, darf ich das überhaupt und so weiter. Also man kann daraus auch sehr schön eine Checkliste erstellen, also sich selbst überprüfen.
Ja, definitiv. Und bis dahin sollte ich das auch machen. Das geht aber auch relativ schnell. Im Zweifelsfall setze ich mich mit einer zweiten Person zusammen. Also wenn ich jetzt keine in meinem Startup habe, weil ich Solo-Player bin, dann suche ich mir vielleicht jemand aus meinem Umfeld. Das hat man mal in einer halben bis dreiviertel Stunde zusammengetragen.
Ja, genau. Also zumindest dann eine Basis, mit der man schon arbeiten kann.
So eine typische Überoptimierung, die ich auch sehe, ist die Webseite. In Deutschland ist es so, dass wenn zum Beispiel die Datenschutzerklärung einen Fehler hat, da steht zu viel Information drin, ist zu durcheinander. Ja, das darf nicht so sein, das steht im Gesetz anders drin und das ist auch meine Pflicht. Aber was passiert denn? Mich schmerzt einer bei der Aufsichtsbehörde an, da würde ich sagen, du hast 2 Wochen Zeit, das gerade zurück. Okay, dann mache ich das.
Weißt du, was du zu tun hast?
Ja. Oder ich bekomme eine Abmahnung aus dem Wettbewerb. Wettbewerbsrecht neu in Deutschland, schon seit einiger Zeit. Kostet mich nichts, die erste Abmahnung im Datenschutz. Mhm. Da muss derjenige, der mich abmahnt, seine Kosten, seine Rechtskosten vor allen Dingen erstmal selber tragen. Dann habe ich auch meinen Warnschuss, dann kann ich arbeiten. Also ich brauche keine überoptimierte Datenschutzerklärung. Ich hatte jetzt so einen Fall. Eben, da habe ich mir auch kurz die Webseite angeguckt. Die hatten schon bei einem der bekannten Datenschutzgeneratoren im Internet sich ein bisschen was zusammengeklickt. War auch sauber ausgewiesen. Das passte auch grob. Habe ich gesagt, hey, super, 80% Datenschutzerklärung. Da muss ich doch jetzt nicht mit meinem teuren Beratungsstundensatz irgendwie den handgefertigten Text erstellen. Wird leider auch immer wieder von Kollegen und Kolleginnen aufgeschwatzt. Dann sage ich, nee, nimm da hinten den Generator. Lass mich nochmal auf die Webseite gucken, dann kann ich zumindest mal links-rechts-Vergleich machen, ob du was übersehen hast.
Das ja, die großen Schnitzer. Also wenn du so einen großen Schnitzer, der fällt ja auch auf. Das ist ja meistens das, was auch sofort ins Auge sticht. Also ich behaupte jetzt mal für mich, dir wird es ähnlich gehen, du schaust dir so eine Webseite kurz mal an, also wirklich kurz, ein paar Minuten und scrollst dann mal über die Datenschutzhinweise, dann weißt du schon, was da nicht stimmt. Also oder ich spreche mal für mich, habe dann schon ein bisschen eine Einschätzung, wo es denn da hapert. Und wenn ich das sehe, dann können das andere auch sehen.
Ja. Aber das geht ganz schnell. Da muss ich halt jetzt kein Drei-Tages-Audit draus machen für die Webseite. Da kann ich mal die schlimmsten Sachen auch mit ganz wenig Aufwand feststellen. Und das bringt das Unternehmen weiter und ist wesentlich sparsamer.
Genau.
Wo ich da aber nicht sparen würde, wäre bei den Einwilligungen. Das wäre mir noch wichtig. Gerade wenn ich die für Marketingzwecke verwende. Da sollte ich ein bisschen mehr Energie investieren. Aber das ist ja auch wieder Außenwirkung. Das hatte ich ja schon gesagt. Aber das wären so meine Punkte. Ich glaube, um dir noch ein bisschen Zeit zu geben, würde ich es dabei einfach mal belassen.
Ich finde es ganz lustig, weil es ist ja, muss man immer betonen, wir sprechen uns ja mit den Themen nie ab. Ich habe ein Thema, das ziemlich gut mit dem ich da ziemlich gut anknüpfen kann. Ich habe es relativ spontan jetzt gewechselt. Und Hintergrund ist, vor ein paar Tagen es gibt so ein, zwei Kollegen, die regelmäßig Anfang des Monats, war ja gerade jetzt, die DSGVO-Bußgelder, die Top-Bußgelder des Monats, also Vormonats dann wohl, posten. Und mir ist aufgefallen, es ist ja immer Spanien. Irgendwie, mindestens, ich will nicht mal sagen vertreten, übervertreten. Also es ist immer Top 5, glaube ich, die Liste, die ich jetzt so im Kopf habe, beziehungsweise wie ich jetzt dazu kam. Da gibt es dann irgendwie 5 Positionen. Eine davon ist eine andere 4 war Spanien, war im Vormonat so. Und da ist so der erste Gedanke, der mir kommt, ja, wieder Spanien. Spanien ist sozusagen der FC Bayern der DSGVO-Bußgelder, habe ich dann so im Kopf gehabt. Also ich muss dazu sagen, ich bin kein Fußballfan und vor allem auch kein Bayern-Fan. Also ich führe öfter solche Diskussionen, ich habe das zu Hause relativ oft, aber nur mal so als kleinen Disclaimer. Aber ich habe da mal recherchiert, der FC Bayern ist ja tatsächlich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, waren es 34 oder 36 Mal deutscher Meister geworden, und dann kommt in dieser Tabelle der Meisterschaften kommt lange nichts, und irgendwann kommt dann, glaube ich, der erste FC Nürnberg, und jetzt hört schon auf, jetzt merkt man schon, ich habe nicht so viel Ahnung vom Fußball, aber da ist lange nichts, und das ist für mich jetzt auch Spanien irgendwie. Also es war so in meinem Gedanken. Und das habe ich recherchiert. Und dann habe ich mal geschaut. Da gibt es ja so nette Kollegen vom DSGVO-Portal, die immer wieder auflisten, welche Bußgelder in welcher Höhe verhangen wurden, auch wofür oder gegen welche Verstöße da vorgegangen wurde. Das hat mich jetzt aber in dem Zusammenhang nicht interessiert, sondern ich habe einfach mal geschaut, wie viel Bußgelder gab es denn seit Aufzeichnungsbeginn, also eben 2018, beziehungsweise im Ernsthaft, glaube ich, ging es erst 2019 los mit Bußgeldern, wurden denn da verhangen? Was glaubst du, Thomas?
Also
ich möchte mal insgesamt die Zahl sagen.
Insgesamt, boah, die machen, also die decken ja schon ganz Europa ab.
Ja, alle Mitgliedstaaten.
Oh,
also ich sage jetzt mal insgesamt, ich gebe dir mal den Tipp, 4.410 waren es insgesamt.
So, und wie viel?
4.410 Bußgelder. Oh,
hätte ich mir gedacht. Ich war schon bei fünfstellig im Kopf.
Okay, ja gut, da haben wir schon die erste Überraschung. Wie viel glaubst du, hat Spanien davon?
Ja gut, mit der Einleitung würde ich jetzt mal sagen, die Hälfte.
Nee, nicht ganz. Also 1630.
Ja,
aber, und das ist interessant, ich dachte halt irgendwie so meilenweit, also so dieser Vergleich hier, FC Bayern und FC Nürnberg oder wer auch immer dann so an zweiter, dritter Stelle kommt. Mich hat dann erstaunt, Italien hat tatsächlich 722 und dann kommt, Überraschung, Deutschland mit 518 Bußgeldern. Ja genau, also Thomas ist jetzt erstaunt für alle, die nur zuhören. Ja. Hätte ich nämlich auch nicht gedacht. Ich dachte irgendwie, Deutschland ist so ganz weit hinten, weil tatsächlich so, und das war jetzt so der Anknüpfungspunkt an dein Thema, ja, jetzt, also bei mir sind die deutschen Aufsichtsbehörden nicht sonderlich bekannt für die Bußgeldkeule. Ja, die laufen nicht durch die Landen und verhängen Bußgelder als Hobby so ungefähr, sondern die sind da schon eher langsam. Oder was heißt langsam? Wie nennt man das? Ruhig, ja.
Zurückhaltend.
Zurückhaltend, okay. Gut. Und dann, ich kann dir die Liste ja auch mal zeigen, beziehungsweise ist es auch nicht so schwierig, dann rauszusuchen. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, der Vergleich hinkt ja logischerweise, auf das kommt dann ja auch jeder. Deutschland ist ja viel größer als Spanien und auch alle anderen und so weiter. Also Deutschland ist ja das bevölkerungsreichste Land der EU. Und jetzt habe ich das mal so ein bisschen in Relation gesetzt. Also Spanien hat die Zahl noch, knapp 37% Anteil an den Gesamtbußgeldern. Also an der Anzahl, nicht an der Höhe oder an der Summe. Also Anzahl, 37% bei einem Bevölkerungsanteil innerhalb der EU-Mitgliedstaaten oder Einwohner der EU von 9% ja, ungefähr. So, während Italien 16% Anteil hat und 16% Anteil an den Bußgeldern und 11% an der Bevölkerung. Deutschland jetzt, um nicht zu viel Zahlen, das ist ja schwierig, möchte ich es gar nicht überstrapazieren. Deutschland hat ein Bußgeldanteil von knapp 12% und einen 16%igen Anteil an der Gesamtbevölkerung. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass Deutschland in den Top-Platzierungen, in Anführungszeichen, bei den Bußgeldern mitspielt. Und jetzt in diesem Zusammenhang vorher mit deinem Thema, ich erzähle ja oft, wenn mich jemand fragt, hatte neulich eine Veranstaltung, da kam dann jemand hinterher zu mir und hat gesagt, ja, wie sieht denn das aus, Christian? Ich habe hier, also sie wollen immer ein bisschen die Leute so darauf hinaus, ja, was kann mir denn passieren, muss ich das denn jetzt machen? Kennst du, war ja auch gerade so ein bisschen dein Thema. Naja, und ich sage da mittlerweile, naja, also diese Angst mit Bußgeld, hier 10 Millionen, 20 Millionen Euro oder was, das ist nicht so dramatisch. Also die Aufsichtsbehörden, sagen wir jetzt mal, die in Bayern mit ihren paar und 40 Mitarbeitern gehen jetzt nicht raus und klopfen an die Türen und sagen, wir hätten jetzt gerne mal Verarbeitungstätigkeiten uns angeschaut oder was auch immer. Also so eine anlasslose Prüfung findet nicht statt. Da muss schon vorher immer was passieren. Also da muss schon jemand sich beschweren. Eine betroffene Person muss sich beschweren. Dem gehen die nach. Da sind die auch ja verpflichtet und machen sie auch. Da kann es dann auch sein, dass ein Bußgeld verhangen wird. Wobei ich das jetzt eher so erlebe, das sind dann aus meiner Sicht eher, also wenn ich dann Kontakt habe, eher konstruktiv und sagen, ja, passt jetzt nicht so, da müsst ihr mal anschauen, kann ich so, geht so nicht, so wie du gesagt hast, hast du 2 Wochen Zeit, weißt du, was du zu tun hast.
Darf ich dir auch noch ein paar Zahlen um die Ohren hauen?
Ja, bitte.
Das habe ich voll getriggert. Ich habe das, also was ich erlebe, ganz oft auch bei LinkedIn, mal so in der Datenschutzbubble, gibt's halt immer so die gleichen Spezialisten und Spezialistinnen, die drohen mit ihren Produkten, ihre Produkte mit Bußgeldern an. So im Sinne von, hier 10 Millionen Euro Bußgeld könnte es sein und deswegen musst du bei mir jetzt hier irgendwie ein Seminar für 3,50 Euro buchen. Mag ich nicht. Habe ich auch schon mal Beiträge zu gemacht und irgendwann...
Du bist aber auch nicht fertig, aber okay.
Ich hab mir dann tatsächlich mal damals, als ich den Beitrag gemacht habe, ich glaube, es war letztes Jahr, habe ich mir auch ein paar Zahlen gesucht und dann habe ich mir Nordrhein-Westfalen, das größte Bundesland in Deutschland, genommen und da habe ich rausgesucht, dass im Jahresbericht 24 gab es 65 Bußgeldbescheide der Aufsichtsbehörde in NRW. Das höchste Bußgeld waren 10.000 Euro. Die meisten Bußgelder lagen so in der Range, dreistellig, so um die 500 Euro, waren auch einige Einzelpersonen dabei. Und dann habe ich auch mal versucht, eine Bezugsgröße zu finden. Aber da die Bußgelder ja, also das ist ja so unsere Sorge, immer gegen Unternehmen gefeuert werden, habe ich mal nachgeschaut, wie viele Unternehmen gibt es denn ungefähr in NRW?
Ich weiß, was du mir erzählst jetzt, ja.
150.000 Unternehmen. Das heißt, in Deutschland haben 0,01% der Unternehmen in NRW ein Bußgeld bekommen und im Zweifelsfall haben sie das für 500 Euro bekommen. Mhm. Also wie soll das jetzt eine Drohgebärde sein für ein Unternehmen?
Ja. Es ist keine. Da muss man, also sind wir uns drüber einig und ich würde jetzt auch mal sagen, naja, also in Deutschland kann ich jetzt keinen Hang zu oder vielen Bußgeldern erkennen. Also in Bayern ist übrigens ähnlich. Hier die paar und 40 Mitarbeiter, von denen ich gerade gesprochen habe, gut, die sind jetzt für den nicht öffentlichen Bereich, die haben irgendwie auch über 600.000 Unternehmen beziehungsweise noch ein paar Vereine, die kommen ja auch noch dazu, dann zu betreuen oder sind zuständig dafür. Die öffentlichen Stellen jetzt mal außen vor genommen. Also da, ich würde jetzt mal sagen, es klingt zwar immer ein bisschen provokant, aber es beruhigt auch ungemein das Risiko, ein Bußgeld zu bekommen oder ein Bußgeld so aus dem Nichts zu bekommen, ist extrem gering. Das Risiko, entdeckt zu werden, das entdeckt wird, dass man eben nicht datenschutzkonform handelt. Das ist je nachdem, so wie du es jetzt beschrieben hast, diese Touchpoints nach außen, das kann schon höher werden. Und wenn sich da jemand beschwert und da jemand eben von denjenigen, die von den Betroffenen auf die Behörde zugeht, dann reagieren die und dann fragen die nach. Und dann ist immer eine gute Idee, etwas zu haben. Der Punkt, den du, muss jetzt auch noch kurz aufgreifen, es muss nicht zwangsläufig vollständig sein, aber tu es dir leichter, dann das, was du hast, zu vervollständigen, kurzfristig, als dann eben bei Null anzufangen. Das wird nämlich schwierig.
Wichtig war mal bei Sichtbarkeit natürlich auch nicht nur die Aufsichtsbehörde, sondern das sind ja auch meine potenziellen Kunden. Und je nachdem, in welchem Business ich unterwegs bin, habe ich halt ein Kundenklientel, das auch mal genauer hinguckt. Im B2B-Bereich gerade, da habe ich immer mehr Unternehmen, die haben dann Menschen wie uns an ihrer Seite. Mhm. Und wenn der Einkäufer dann sagt, hey, ich will hier so ein Produkt kaufen, schau mal drüber, dann sehen wir die Dinge halt und sagen auch, hey, guck doch nochmal im Wettbewerb, ob du nicht jemanden findest, der in Datenschutz besser aufgestellt ist.
Ja, der vielleicht auch ein bisschen Geld spart. Das war ja so mein Punkt vorher.
Absolut.
Super. Ja. Dann
danke für das
nicht unnötig in die Länge ziehen.
Ja, ich danke dir. Zwei wundervolle Wochen und sehen wir uns. Wir sehen uns nicht zwischen den Tagen wieder, glaube ich. Wir haben irgendwas.
Wir haben, glaube ich, schon Termin.
Es wird auf jeden Fall eine Folge geben zwischen den Tagen.
Ja, wir arbeiten auch zwischen den Jahren, wie man bei uns sagt. Ja. Also heißt das bei euch zwischen den Tagen?
Nee, bei uns ist Betriebsschluss, also betriebsfähig. Nee,
ich meinte, heißt das bei uns, sagt man hier in Bayern zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Neujahr?
Okay.
Zwischen den Jahren?
Ich hab zwischen den Tagen gesagt, ne?
Kann ja sein, dass wir das sagen.
Weihnachten. Ja, aber ich meine, wir sagen hier, also ich sage immer zwischen den Tagen und meine damit die Feiertage.
Regionale Unterschiede.
Ja.
Also wir machen auf jeden Fall, wir arbeiten bis zum Schluss und machen den nächsten Podcast auch noch einen dieses Jahr noch und dann erholen wir uns etwas.
So machen wir es. Hab eine schöne Zeit. Bis bald.
Du auch, Thomas. Bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Das war der Ende-zu-Ende-Podcast. Datenschutz zwischen Ostsee und den Alpen. Hier bekommst du alle 14 Tage einen Einblick in den alltäglichen Datenschutzwahnsinn von Christian und Thomas.